Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Von der siebenfachen Unwissenheit zum siebenfachen Wissen, Teil 1. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass die Evolution in ihrem wesentlichen Kern in einer beständigen Erhöhung und Intensivierung von Bewusstseinskraft in einem manifestierten Sein oder Dasein besteht. Leben tritt in Materie hervor, das Mental im Leben. Und wir können davon ausgehen, dass wir auf dieselbe Weise aus einem mentalen in ein spirituelles und supramentales Dasein wachsen. Aus der halb tierhaften Menschheit in ein göttliches Sein und ein göttliches Leben. Wir müssen eine neue spirituelle Höhe erreichen. Eine neue spirituelle Weite, Tiefe und Subtilität, Feinheit. Eine neue Intensität von Bewusstsein, Empfindsamkeit, Kraft und Substanz. Eine Anhebung und Ausdehnung, eine größere Plastizität und vollständige Aufnahmefähigkeit und Kapazität unseres Wesens. Und wir müssen das Mental und all das, was unterhalb davon liegt, in diese weitere Existenz, in dieses weitere Dasein sozusagen übernehmen, überführen. Nach diesem für uns entscheidenden Schritt wird sich der Charakter, das grundlegende Prinzip der Evolution nicht verändern. Aber der Fortschritt, dann in den Ebenen des Wissens, wird weiter und freier, in gewisser Weise königlich sein. Wie nun kann uns dieser Übergang gelingen? Was sind die Schritte hier in unserem gewöhnlichen Menschsein? Zunächst einmal sehen wir, dass dieser Wandel, die Umwandlung in ein neues Bewusstsein, das eigentliche Ziel und der Weg der Religion ist und aller höheren Formen von Askese und Yoga. Doch es ist auch der Weg unseres Lebens selbst, der verborgene Sinn, der hinter ihm steht und der es antreibt. Das Leben in uns strebt unablässig danach, sich selbst zu behaupten und zu perfektionieren, zu vervollkommnen, und zwar auf allen Ebenen, in unserem Mental, in unserem vitalen Ausdruck, in unserem Körper. Und es hat den Impuls, sogar den Drang, darüber hinauszugehen. Und diese Errungenschaften, diese Instrumente, in Gefäße des Geistes zu verwandeln, damit dieser sich in der Natur ausdrücken und entfalten kann. Und dieser Impuls ist integral, allumfassend. Denn würde tatsächlich nur ein Teil von uns, der Intellekt, das Herz, der Wille, unser vitales Begehren, mit dem, was er ist und mit der Welt unzufrieden sein, und sich in ein höheres Dasein erheben wollen, wären ihm die anderen Teile mehr oder weniger gleichgültig und er würde sie zurücklassen oder sich selbst überlassen, dann wäre eine vollständige Transformation nicht möglich oder zumindest nicht hier auf der Erde. Doch dies ist nicht das, was in uns, in unserer Natur geschieht. Denn wir streben danach, bewusst oder unbewusst, als Ganzes, sozusagen mit allem, was wir sind, in ein höheres Daseinsprinzip aufzusteigen. Und es ist offenbar nicht der Wille der Natur, sich selbst dabei zu zerstören. Gewiss, es ist auf diesem Weg unabdingbar, die Bewusstseinskraft so zu erhöhen und zu vergrößern, dass sie aus ihrer mentalen, vitalen und physischen Verkörperung in die Essenz und die Macht des Geistes übergeht. Doch dies ist nicht alles. Es ist tatsächlich nur der erste Schritt. Unser Ruf, unser Sehnen muss also im integralen Yoga darin bestehen, mit unserem gesamten Wesen in dieser neuen Höhe zu leben. Wir können durchaus in einer glückseligen Stille des Geistes sein und darin bleiben. Und diese bringt eine große Ruhe und Freiheit. Doch dazu müssen wir unsere dynamischen Teile nicht abwerfen, sie quasi in die unbestimmte, allgemeine Natur zurückfallen lassen. Denn diese Natur erwartet von uns, dass wir sie mitnehmen, dass alles, was wir sind, in das spirituelle Bewusstsein emporgehoben wird und zu einer hier manifestierten, vielfältigen Macht des Geistes wird. Eine integrale Transformation ist das integrale Ziel des Seins in der Natur. Und genau dies ist auch der Sinn des universalen Drangs nach Selbsttranszendierung. Der Prozess der Natur beschränkt sich nicht darauf, sich in ein neues Daseinsprinzip zu erheben. Und diese neue Höhe ist kein enger, konzentrierter Gipfel, sondern ein weites Feld von Leben und Dasein, in dem sich auch die Macht des neuen Prinzips entfalten und ausdrücken kann. Und so nimmt diese Erhöhung und Ausweitung all das, was bisher war, sich entwickelt hat, in das höhere Dasein, die höheren Werte, auf. Das göttliche oder spirituelle Leben übernimmt nicht nur das nun transformierte mentale, vitale und physische Leben sozusagen in seine eigene Sphäre, in seine eigene Daseinsebene, sondern es wird ihnen auch auf ihrer Ebene ein weiteres und erfüllteres Sein und Wirken ermöglichen. Unsere mentale, physische und vitale Existenz muss nicht zerstört werden, wenn wir über diese, über uns selbst hinausgehen, wenn wir zu einem spirituellen Wesen werden. Und sie werden dadurch auch nicht in irgendeiner Weise vermindert. Ganz im Gegenteil, sie werden reicher, größer, machtvoller, vollkommener. Es werden sich ihnen Möglichkeiten eröffnen, die vor ihrer Spiritualisierung undenkbar schienen. Wir können an dieser Stelle sehen, dass dieser Prozess des Erhöhens, des Weitens, der Integration ein Wachsen, ein Aufstieg aus der siebenfachen Unwissenheit in das siebenfache integrale Wissen ist. Wir leben in einer Welt, in einer Ebene von Materie. Das Prinzip, das in uns, im Menschen, aktuell die Führung übernommen hat, ist die mentale Intelligenz, mit einem Sinnesmental, das in dem, was es wahrnimmt, auf Materie, auf materiellen Formen und Phänomenen beruht und sich auf diese stützt. Anders gesagt, die mentale Intelligenz des heutigen Menschen befasst sich mit der materiellen Existenz und dem Leben so, wie es ihr durch die Sinne, die Sinneswahrnehmung, gezeigt wird. Und dies trägt den Stempel einer quasi angeborenen Unwissenheit. Dieser ganz natürliche Materialismus oder materialisierte Vitalismus ist eine Art Selbstbegrenzung, die unsere Existenz, unser Dasein in erheblichem Maße einschränkt. Sie ist in der ersten physischen Phase des Menschseins absolut notwendig. Doch sie zieht sich dann in unserer Unwissenheit durch unsere gesamte weitere Entwicklung. Und sie bindet uns an unsere menschlichen Anfänge. Und so ist der Versuch, aus dieser Begrenzung auf die materielle Welt und die materiellen Sinne, aus unserem materialisierten Mental hinauszuwachsen, der erste Schritt zu einem wirklichen Fortschritt der Menschheit. Ein Schritt, der auch durchaus möglich ist. Denn unsere Unwissenheit, dies hatten wir schon gesehen, ist kein sozusagen endgültiger oder allumfassender Zustand. Sie ist ihrer Natur nach begrenztes Bewusstsein, ein teilweises, begrenztes, zerteiltes und sehr oft auch verfälschendes Wissen. Und genau aus dieser Begrenztheit, aus dieser Verfälschung müssen wir herauswachsen, in die Wahrheit unseres spirituellen Seins. Die reine Beschäftigung mit dem Leben und dem Körper, mit dem äußeren Dasein und materiellen Dingen, ist für den Menschen zunächst richtig und auch notwendig. Denn er muss diese physische Existenz, so gut er es mit seinen äußeren Sinnen und seiner Intelligenz vermag, wissen und in Besitz nehmen. Doch dies ist nur ein erster Schritt. Und wenn wir dort bleiben, wenn wir nicht weitergehen, drehen wir uns im Kreis, machen keinen wirklichen Fortschritt. Wir können diesen Raum vergrößern, uns darin ausdehnen, können unser Wissen erweitern und unser äußeres Leben immer mehr ausgestalten. Wir können eine gewisse, wenn auch prekäre, Meisterschaft über das Leben erlangen, und wir können unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Begierden in der materiellen Welt ausleben. Doch selbst wenn wir unser objektives Wissen über das Universum und die Dinge bis an seine natürlichen Grenzen ausdehnen, wenn wir die entferntesten Sonnensysteme erkunden, die tiefsten Schichten der Erde und der Meere, die feinsten und subtilsten Mächte und Kräfte der materiellen Substanz und Energie, all dies führt uns nicht wirklich weiter, ist nicht das, was wir als Mensch wirklich benötigen. Und deshalb erweist sich das Evangelium des Materialismus oder der sogenannte Triumph der Wissenschaft am Ende als ein vergeblicher und auch hilfloser Glaube. Die physische Wissenschaft kann, für sich selbst genommen, niemals das Glück und die Fülle menschlichen Daseins bringen. Denn unser wirkliches Glück liegt im wahren Wachsen unseres gesamten Seins, unseres gesamten Daseins, in einem Sieg, der all unsere Wesensteile erfasst, in einer Meisterschaft, die nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere, uns Verborgene umfasst. Vollständigkeit, Integralität bedeutet nicht, immer weitere Kreise auf der Ebene zu ziehen, auf der wir begonnen haben. Wir müssen unsere Bewusstseinskraft erheben, müssen sie vertiefen, weiten, verfeinern. Und dabei müssen wir zunächst unsere mentalen Selbste, unsere mentalen Wesensteile befreien. Das physische, vitale und mentale Mental. Denn wir Menschen, sind in erster Linie mentale Wesen. Und wenn wir in unser wirkliches und vollständiges mentales Sein wachsen, dann ist dies der erste Schritt zu menschlicher Vollkommenheit und Freiheit. Dieser Schritt ist noch keine Befreiung der Seele, doch er lockert sozusagen den Griff der Unwissenheit. Er erhebt uns aus unserem gewöhnlichen Leben und Dasein. Ein Leben, in dem wir uns in unseren körperlichen und vitalen Anteilen so gut wie vollständig verlieren. Wenn wir Menschen zu vollkommeneren mentalen Wesen werden, eröffnet sich uns die Möglichkeit einer subtileren, höheren und weiteren Existenz, eines höheren und weiteren Bewusstseins, einer höheren und weiteren Kraft und Freude, einer höheren und weiteren Seinsseligkeit. Und dies geschieht graduell, in dem Maße, in dem wir die Leiter des Mentals emporsteigen. Unser mentales Bewusstsein erlangt eine immer größere Schau und Kraft, wird immer feinsinniger und scharfsinniger und plastischer. Und es gelingt uns dann mehr und mehr, unsere vitale und physische Existenz zu umfassen und wahrzunehmen, sie genauer zu erkennen und zu durchdringen, sie anders und besser zu verwenden und ihnen einen edleren, weiteren und sublimierteren Ausdruck zu verleihen. Denn obwohl der Mensch im eigentlichen Sinne ein mentales Wesen ist, so ist er in seinen Anfängen doch nicht viel mehr als ein mentalisiertes Tier. Er verwendet sein Mental, die Fähigkeit zu denken, in erster Linie dazu, sein Leben zu gestalten, die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse des Lebens und des Körpers zu befriedigen. Das Mental ist sozusagen der Diener und Verwalter, nicht Herrscher oder Meister. Und erst wenn es nach und nach unabhängig wird, wenn es sich von der Tyrannei des Lebens und der Materie befreit und es selbst wird, wird der Mensch wirklich zum Menschen. Und er gewinnt an Statur, an Gestalt, an wirklicher Größe. Denn dann wirkt das Mental sozusagen in zwei Richtungen. Es kontrolliert und erhält das Leben und die Physis, und es erfolgt darüber hinaus rein mentale Ziele, geht mentalen Beschäftigungen nach, und diese gewinnen zunehmend an Bedeutung. Und in dem Maße, in dem dies geschieht, indem es sich von der Vorherrschaft der anderen Wesensteile löst, verändert sich unser Dasein, unser Menschsein. Es gibt uns eine Art Führung, einen kontrollierten Willen. Es hebt uns empor, verfeinert unser Wesen. Wir werden ausgeglichener und gelassener. Die vitalen und physischen Regungen und Bewegungen werden nun geführt, geleitet und sogar, soweit dies dem Mental möglich ist, transformiert. Sie lernen, Instrumente der Vernunft zu sein, einem erleuchteten, im Sinne von aufgeklärten Willen zu folgen, einer ethischen Wahrnehmung und einer ästhetischen Intelligenz. Je mehr dies geschieht, umso mehr werden wir zu einem wirklichen Menschen und zu dem, was der Mensch im Rahmen der Evolution ist oder sein soll, ein mentales Wesen. In der kollektiven Entwicklung der Menschheit finden wir dieses Ideal in den griechischen Denkern und Philosophen. Und es ist genau dies, das wahre Menschsein in seiner höchsten eigentlichen Form, das auch heute noch eine große Faszination für das hellenische Ideal und seine Kultur auslöst. In der späteren europäischen Entwicklung ging diese Wahrnehmung verloren. Und als sie wiederkehrte, etwa in der Renaissance, dann in stark verminderter Form und vermischt mit einem spirituellen Ideal, das nicht wirklich erfasst wurde und ebenso wenig gelebt werden konnte. Ein Konglomerat aus positiven und negativen mentalen und moralischen Einflüssen und aus einem erneut dominierenden, übermäßigen, vitalen Drang, der nicht in seine freie, zufriedene und in sich selbst ruhende Bewegung finden kann. All dies stand der tatsächlichen Herrschaft des Mentals und einer wirklichen Harmonie des Lebens, seiner Schönheit, seinem Gleichgewicht im Weg. Höhere Ideale und ein weiteres Feld für das Leben öffneten sich. Doch dieser neue Idealismus hatte nur einen Einfluss auf das Leben. Er beherrschte es nicht und er gestaltete es nicht wirklich um, transformierte es nicht. Und schließlich warf man, genau deshalb, die nur rudimentär erfasste und verstandene spirituelle Bemühung wieder sozusagen aus dem Fenster. Was blieb, waren die moralischen Auswirkungen, Schlussfolgerungen, Glaubenssätze. Doch ohne das spirituelle Element, das sie trägt, wurden sie fast vollkommen ineffizient. Und der vitale Drang wurde, unterstützt durch die außerordentliche Entwicklung physischer Intelligenz, von Technik und Wissenschaft, zur Hauptbeschäftigung der menschlichen Spezies. Und auch wenn diese Entwicklung in ihren Anfängen, in bestimmten Bereichen, zu einer Zunahme von Wissen und Effektivität führte, so zeigen sich heute andere, weitaus negativere Folgen. Der spirituelle Zustand der Menschheit ist morbid, ungesund und gefährlich. Und überall herrscht Chaos und Unordnung. Denn das Mental, selbst in seinem weitesten Ausdruck von Intelligenz, ist nicht genug. Es kreiert nur ein erstes Licht, ein Teillicht. Und ein Oberflächenmental, das nur das materielle Universum kennt und weiß, ist noch unvollkommener, noch dunkler. Für das denkende Tier mag dies ausreichend sein, doch nicht für eine Spezies mentaler Wesen, die auf eine spirituelle Evolution hinarbeitet. Ein rein äußeres Wissen oder die materielle Wissenschaft können die tatsächliche Wahrheit materieller Dinge nicht ergründen, und sie können uns ebenso wenig den Sinn unseres Daseins erschließen oder aufzeigen, wie wir unser Leben führen sollen, wie wir all das, was uns die Erde und die Technik zur Verfügung stellen, richtig verwenden sollen. Denn dafür müssen wir über die Wahrheit materieller Phänomene oder Prozesse hinausgehen. Wir müssen wissen, was sie tatsächlich bewegt, was hinter ihnen steht. Wir müssen erkennen, dass wir Menschen, nicht nur verkörperte Mentale sind und dass es ein spirituelles Sein gibt, ein spirituelles Daseins- und Wirkungsprinzip, eine spirituelle Ebene der Natur. In dieser Ebene müssen wir uns, unsere Bewusstseinskraft, erheben. In ihr müssen wir uns selbst und unser Dasein und Wirken weiten, bis ins Universale und Grenzenlose. Und wir müssen damit unsere niedere Natur, unser niederes Leben aufnehmen und sie für größere und weitere Ziele nutzen, im Licht der spirituellen Wahrheit von Existenz. Tatsächlich kann unser Leben, können all unsere Bemühungen nicht zu einer wirklichen Lösung führen, solange wir von der niederen Natur, von Unwissenheit geführt werden. Erst dann, wenn unser naturhaftes Dasein im höheren Sein und Bewusstsein vervollständigt und vollkommen wird, und wenn wir gelernt haben, unsere naturhaften Instrumente für den Ausdruck, die Kraft und die Freude des Geistes zu verwenden, kann unsere naturhafte Unwissenheit, also die Unwissenheit, die aus unserer Zusammensetzung herrührt, aus dem Stoff, aus dem wir bestehen, enden und zu einem wahren und auch wirksamen Wissen werden, im Sein und im Werden. Denn wir sind tatsächlich Geist. Geist, der sich aktuell in unserem Mental und in geringerem Maße auch in unserem Leben und unserem Körper ausdrückt. Und unser unvollkommenes mentales Instrument ist nicht das letzte Wort. Das, was in uns Menschen am Ende möglich ist. In uns schlafen oder wirken im Verborgenen und in unvollkommener Weise andere Daseins- und Wirkungsprinzipien, die jenseits unserer gegenwärtigen mentalen, vitalen und physischen Existenz liegen und die der spirituellen Natur näher sind. Unmittelbare Kräfte und Mächte, lichtvolle Instrumente, ein höherer Seinszustand und größere Bereiche dynamischen Wirkens. All dies kann unser eigener Seinszustand, kann Teil unseres Wesens werden. Wirkweisen, Mächte und Instrumente unserer eigenen, vergrößerten und erweiterten Natur. Doch dazu genügt es nicht, auf unbestimmte oder auch ekstatische Weise in den Geist aufzusteigen oder seine Grenzenlosigkeiten zu berühren und sich in die Formlosigkeit zu erheben. Die neuen Daseins- und Wirkungsprinzipien müssen sich, wie das Mental und das Leben, entwickeln. Sie müssen ihre eigenen Instrumente formen und ihre eigene Erfüllung finden. Und dann, wenn dies geschehen ist, werden wir das sein, was wir wirklich sind, woraus wir tatsächlich geformt und zusammengesetzt sind, und wir werden die Unwissenheit überwunden haben. Dieser Schritt, die Überwindung der, man könnte sagen, konstitutionellen Unwissenheit, kann jedoch nicht vollständig sein, wenn wir nicht auch unsere sogenannte psychologische Unwissenheit hinter uns gelassen haben. Denn wir leben gewöhnlich in dem und nur in dem, was wir im Allgemeinen Wachbewusstsein nennen, in der kleinen Welle, die sich auf der Oberfläche eines tatsächlich weiten und tiefen Meeres bewegt. Dieses Oberflächenbewusstsein ist, in seiner Natur, ein kontinuierlicher Strom von mehr oder weniger automatischen Bewegungen und Reaktionen, die durch das, was wir Gedächtnis nennen, und durch ein passives, darunterliegendes Bewusstsein zusammengehalten werden. Und wir organisieren und deuten diesen Fluss, der in der Zeit, quasi von Augenblick zu Augenblick, fortschreitet, mit Hilfe unserer Vernunft und unserer beobachtenden und daran teilnehmenden Intelligenz. Hinter diesem äußeren Strom, hinter diesem Oberflächenbewusstsein aber, liegt eine okkulte Existenz, eine okkulte Energie. Und ohne diese würde es die Welle, unser äußeres Bewusstsein und unsere äußeren Aktivitäten, gar nicht geben. Es ist richtig, dass wir Menschen, in gewisser Weise bewusst sind, dass wir mehr oder weniger wissen, was wir tun. Doch dieses Bewusstsein ist begrenzt, eingegrenzt und darüber hinaus unvollkommen. Es ist an seine gewohnten Kreise, an sein gewöhnliches Dasein gebunden. Sicher gibt es ab und zu Gedankenblitze, Eingebungen, Dinge, die aus unserem verborgenen Inneren aufsteigen. Doch diese weiten und verändern uns nicht wirklich, nicht grundlegend, nicht dauerhaft. Denn dies kann nur geschehen, wenn wir die höheren, noch unentwickelten Lichter und potenziellen Mächte und Kräfte tatsächlich in unser Wesen bringen können, wenn wir sie in uns bewusst und quasi als Normalzustand wirksam werden lassen. Und dafür müssen wir einen Zugang zu den Ebenen unseres Wesens eröffnen, in denen diese Kräfte und Wirkweisen zu Hause sind, und bewusst und wann immer wir wollen, darauf zugreifen können. Oder wir müssen in diese inneren und höheren Wesensteile eintreten, durch ein inneres Eintauchen oder ein diszipliniertes, planmäßiges Durchdringen, und ihre Geheimnisse dann mit an die Oberfläche bringen. Oder, und dies führt zu einer noch radikaleren Bewusstseinsveränderung, wir müssen tatsächlich lernen, in diesem Inneren zu leben, dort zu sein und von dort aus zu handeln, aus den inneren Tiefen und aus einer Seele, die zum Herrscher über unsere Natur geworden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Von der siebenfachen Unwissenheit zum siebenfachen Wissen, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.